Unter Buen Vivir versteht man in Lateinamerika und insbesondere in Bolivien und Ecuador die These, wonach der Mensch ein Recht auf die Dinge und Lebensverhältnisse hat, die er braucht, um gut zu leben. Dazu gehören nicht nur materielle Dinge wie ein Dach über dem Kopf, sondern auch eine intakte Umwelt. Dieses Recht wurde ursprünglich von indigenen Bewegungen Lateinamerikas gefordert. Katrin Vogel und Michael Liebler von Radio Z Nürnberg führten ein Interview mit ATTAC-Mitglied Werner Retz. Dabei ging es um den Sinn des Begriffs Buen Vivir, seine rechtliche Bedeutung, die politische Umsetzung sowie sein vereinigendes Potenzial für Wachstumskritiker, auch in Europa.
In Ecuador gibt es in der Verfassung sogar einen eigenen Abschnitt über Regimen del Buen Vivir. Und da steht zum Beispiel das Recht auf Ernährung, Gesundheit, Erziehung genannt und Wasser. Ist jetzt das gute Leben dann nicht nur ein anderer Name für Menschenrechte, für Grundrechte des Individuums, wie wir das auch kennen?
Das ist es sicher in irgendeiner Weise auch. Man muss das gerade bei den Verfassungen in Bolivien, das ist noch deutlicher, schon so sehen, dass es sich dort um normative Ansprüche handelt. Das Buen Vivir hat da eine ähnliche Funktion wie in der deutschen Verfassung, etwa die Würde des Menschen. Das ist eine Generalklausel, aus der sich sehr viele grundsätzliche Ansprüche ableiten lassen, ob die justiziabel sind, ist immer noch mal eine völlig andere Ebene. In Ecuador gibt es bisher auch kaum Erfahrungen damit. In Deutschland wissen wir, dass die Würde des Menschen in vielen Fällen nicht justiziabel ist, manchmal ausdrücklich, manchmal faktisch nicht. In Ecuador ist mit dem Buen Vivir Ähnliches zu erwarten. Wichtig ist dabei erstmal nur die Tatsache, dass damit der Anspruch der Menschen auf ein gutes Leben, der Anspruch der Natur auf Instandhaltung oder Wiederherstellung formuliert ist, als Recht aufgeschrieben ist. Damit hat man einen Bezugspunkt für die politische Auseinandersetzung. Es macht die Argumentation leichter. Die Durchsetzung findet ohnehin nicht auf der argumentativen Ebene, sondern der Ebene der Kräfteverhältnisse statt. Und da spielt die Verfassung eine nachrangige Rolle.
Was wäre denn jetzt dieses gute Leben konkret für einen Akteur in Ecuador zum Beispiel? Also es ist eine intellektuelle Debatte, aber es wurzelt ja quasi schon auch in den politischen, in den sozialen Bewegungen.
Ja, selbstverständlich. Gerade die Indigena-Bewegung, CONAIA, ihr Dachverband, hat in der Aufnahme dieser Bestimmung in die Verfassung eine wesentliche Rolle mitgespielt. Insofern drückt diese Formulierung schon auch eine zusammenfassende Vorstellung, eine Vision aus den Kämpfen, die konkret geführt werden, aus. Heißen würde das, was in den Kämpfen dann tatsächlich auch thematisiert wird und um das die Auseinandersetzungen gehen. Das sind in einigen Fragen Landkonflikte, das sind manchmal, wie beispielsweise in Tipnis, wo es um den Straßenbau geht, oder im Yasuni-Nationalpark, wo es um die Förderung des Erdöls oder eben das Erdöl bleibt in der Erde und die Lebensverhältnisse, die Produktionsbedingungen der dort lebenden indigenen Bevölkerungsgruppen bleiben intakt. Wo gehen die Gewinne aus den Mineralförderungen hin? Um die Frage, muss die lokale Gemeinde gefragt werden, ehe ein Bergwerk eröffnet wird oder ein Flugplatz gebaut? Um all diese Dinge gibt es Kämpfe. Und all die mit diesen Kämpfen verbundenen Hoffnungen und Forderungen drücken sich für die Betroffenen natürlich auch in dieser Verfassungsformulierung aus.
Aber wie sieht denn das jetzt ganz aktuell in der Regierung aus in Ecuador? Also weil man hat ja das Gefühl, das ist jetzt nur noch ein populistisches Instrument. Also auf jedem Wahlkampfplakat steht Buen Vivir und dann irgendeine soziale Errungenschaft, die versprochen wird. Wie kam es zu diesem Richtungswechsel auch in der Regierung? Am Anfang hatte man ja wirklich das Gefühl, das sind positive Bemühungen und es geht in die richtige Richtung. Und jetzt soll plötzlich doch Öl gefördert werden, doch soll Multinationale ins Land geholt werden, die Bodenschätze ausbeuten. Was ist deine Meinung dazu?
Die tatsächliche Entwicklung des Konflikts ist nicht ganz einfach nachzuzeichnen. Es gab die Erfahrung, dass die Indigena-Bewegung sehr kräftig gewesen war in der Legislaturperiode, in der Wahlperiode vor Korea, mehrere Präsidenten gestürzt hatte. Es gab also ein starkes Bemühen auch von Korea und mit ihm verbündeten Machtgruppen, die Indigena-Bewegung auf die eigene Seite zu ziehen. Die Indigenas haben sich eine Perspektive davon versprochen, die Regierung beeinflussen und mitbestimmen zu können. Und das hat sich zu Beginn der Regierungszeit Koreas auch im Versuch einiger gemeinsamer Projekte manifestiert. Dann hat im Laufe des Prozesses sich schon gezeigt, dass eben unterschiedliche Interessen vorhanden sind, dass es auch bei der Korea-Regierung, auch bei Korea selbst, eine starke Orientierung eben auch auf ein ökonomisches Entwicklungsmodell gibt, das von der Bodenschatzrente, von der Erdölrente getragen ist. Venezuela macht das ja vor in Lateinamerika, durch eine Umverteilung der Ölrente tatsächliche soziale Verbesserungen herbeizuführen, ohne den Reichen was wegzunehmen. Das ist ein offensichtlich politisch attraktives Modell. Mit solchen Modellen kann man Mehrheiten gewinnen, mit solchen Modellen kann man politische Unterstützung gewinnen. Korea ist neu im politischen Geschäft, hatte keine Hausmacht. Diejenigen Kräfte, die eine systematisch andere Vorstellung von gutem Leben hatten, wie eben speziell die Indigenas in der Konaie, haben relativ früh Widersprüche zu diesem gesamten Prozess entwickelt. Alberto Acosta und andere, die ja auch in der Partei von Korea eine Rolle gespielt haben, haben einen langen Prozess der politischen Diskussion und des versuchten Ausgleichs geführt, der dann letztlich aber auch im Bruch geendet ist. Noch vor einem Jahr, als ich mit Alberto gesprochen habe und ihn noch auf Präsidentschaftskandidaten Ambitionen angesprochen habe, hat er gesagt, nee, eher nicht. Er will die Bewegung nicht zerstören, aber ganz offensichtlich sind die Prozesse so widersprüchlich verlaufen, dass man nicht mehr zusammen kann. Schade ist es insofern, als damit eine ernsthafte Debatte um die Frage, was wäre denn tatsächlich gutes Leben für alle? Was wäre denn die ökonomische Basis? Wie kann das denn getragen werden? Was spielt denn der Extraktivismus? Was spielen die Bodenschätze denn für eine Rolle? Was spielt Industrialisierung für eine Rolle? Was spielen bestimmte Infrastrukturen, wie etwa der Straße in Tipnis, für eine Rolle? Diese Debatte kann letztlich gar nicht geführt werden, weil es lediglich auf der Ebene, ja, der äußeren Schau, du hast es im Prinzip schon angesprochen, geht. Es wird, Buen Vivir ist ein Begriff, den beide Beteiligte benutzen, der gut klingt, wo Korea ja durchaus auch auf Erfolge verweisen kann. Es gibt ja durchaus eine Verbesserung der Lebenssituation für einen großen Teil der Bevölkerung. Wie gesagt, ohne Umverteilung, ausschließlich aus dem Wachstum und der Ölrente, den hohen Ölpreis bezahlt und nicht aus einer Umverteilung. Aber es gibt diese Entwicklung und die ernsthaften dahinterstehenden Fragen und Probleme sind in diesem Wahlkampf leider nicht zu thematisieren.
In deinem Vortrag gerade hast du zu erkennen gegeben, dass du eine sehr gute marxistische Vorbildung offenbar hast. Du hast also irgendwie die Krisen auch aus einer marxistischen Sicht beschrieben. Ist das nicht genau die Problematik von dieser Debatte, dass man sich eines Begriffs bedient? Der hat für mich so einen anarchistischen Klang.
Naja, ob ein Begriff, der einen anarchistischen Klang hat, dann gleich ein Problem verursacht, würde ich auch als Marxist nicht behaupten. Also so groß ist meine Phobie gegenüber dem Anarchismus dann doch nicht. Nein, im Ernst. Ich denke, in der Tat, der Begriff Buen Vivir ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie in einer Situation, in der sehr unterschiedliche politische Vorstellungen miteinander kooperieren müssen, man etwas Gemeinsames finden kann, das einen orientiert. Wir haben in der Zeit, als wir beide noch jung waren, völlig selbstverständlich erlebt, dass sich alle jungen Menschen, die irgendwie politisch interessiert waren, positiv auf Begriffe wie Sozialismus oder Kommunismus bezogen. Und wenn auch nur drei von uns versucht haben, gemeinsam zu erklären, was das ist, haben wir uns zerstritten. Die Begrifflichkeit hatte eine Ausstrahlung, an der wir uns alle orientierten, die uns miteinander verband, die etwas Gemeinsames an Sehnsüchten und Ideen ausdrückte, obwohl sie im Konkreten überhaupt nicht definiert und schon gar nicht vereinheitlicht war. Diese Begriffe Sozialismus, Kommunismus funktionieren in diesem Sinne, vor allen Dingen für die ganz jungen Leute, die Leute, die nach 1990 politisiert worden sind, überhaupt nicht mehr. Es ist aber ein Problem, wenn man solche Begriffe nicht hat. Wenn man einfach nackt mit seinen individuellen Visionen und Hoffnungen da steht und nicht auch seine Gemeinsamkeiten auf den Begriff bringen kann. Und Buen Vivir ist eine solche Begrifflichkeit, die das Potenzial dazu hat. Ob die das schafft, ob die eine ganze Generation so orientieren kann, ist noch vollkommen unklar. Das ist längst nicht der Fall. Buen Vivir hat überhaupt nicht die Bedeutung, die für uns Sozialismus oder Kommunismus hatte. Klassenlose Gesellschaft überhaupt noch nicht. Es hat aber das Potenzial dazu. Und es wäre etwas Wichtiges, dass alle diejenigen, die von einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung träumen, auch eine Begrifflichkeit haben, mit der sie sich vergewissern können, wir haben denselben Traum. Das ist dann immer noch nicht eine Zusammenfassung der Kämpfe, aber es ist schon mal zumindest die Einsicht, wir gehen in dieselbe Richtung. Das ist ja eine ganz wichtige Lehre, die wir aus dem Scheitern des Staatssozialismus in Osteuropa ziehen müssen und auch dem Scheitern der beiden anderen großen Befreiungsansätze, die es in der linken Debatte gab, der Sozialdemokratie, der tatsächlich noch ernsthaft reformistischen Sozialdemokratie, die im neoliberalen Sumpf verkommen ist, und der Befreiungsbewegungen, die im besten Fall in plumpem Nationalismus verkommen sind, oft auch im neoliberalen Sumpf gelandet sind. Das Scheitern dieser drei staatlichen Versuche, klassenlose Gesellschaftsträume in Realität umzusetzen. Da muss ja die wichtige Lehre daraus gezogen werden, dass wir ganz offensichtlich als einzelne linke Strömungen nicht in der Lage sind, das ganze Problem zu erfassen und die ganze Lösung zu benennen. Wir sind in unserer Unterschiedlichkeit und Widersprüchlichkeit unserer politischen Ansätze aufeinander und auf die Debatte miteinander angewiesen, um zu einer halbwegs erfolgreichen Strategie und Einschätzung, realistischen Einschätzung der Verhältnisse zu kommen. Die Pluralität und Widersprüchlichkeit der Linken ist geradezu Voraussetzung dazu, um im politischen Prozess auch weiterzukommen. Das funktioniert aber nur, wenn wir über diese Pluralität und Widersprüchlichkeit die Gemeinsamkeiten nicht vergessen. Und da ist eine Formulierung wie das gute Leben schon eine ganz hilfreiche Orientierung.
In deinem Vortrag hast du gesagt, man müsste jetzt diese Idee vom Summa Capsae, also vom guten Leben, in die Praxis umsetzen. Sonst bleibt es eine leere Theorie, die ganz schnell wieder erlöscht und in ein paar Jahren haben das alle vergessen. Man hat jetzt gesehen, in der großen Politik kann man es wohl nicht umsetzen, wenn man das da, auch wenn man es in der Verfassung festschreibt. Was wären denn Möglichkeiten, diese Idee vom Buen Vivir umzusetzen?
Entschuldige, wenn ich das ein ganz kleines bisschen verschiebe. Ich würde weniger formulieren, man muss diese Idee in die Praxis umsetzen, als man muss vorhandene Praxis, vorhandene Kämpfe und diese vorhandene Idee miteinander verbinden. Es gibt ja Kämpfe und Auseinandersetzungen in allen Ländern Lateinamerikas, nicht nur Lateinamerika, aber in Lateinamerika besonders stark entwickelt. Lateinamerika hat da so ein bisschen die Rolle eines Labors erreicht, in dem man wieder experimentieren kann über etwas weniger bösartige ökonomische Modelle, über etwas mehr politische Mitsprache, über etwas freiere, emanzipatorischere Entwicklungen, die anderswo auf der Welt realpolitisch noch längst nicht möglich sind. In diesem Labor finden viele, viele Auseinandersetzungen statt, um sehr unterschiedliche Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von politischer Freiheit, von Selbstbestimmung, vom Bezug auf die eigenen kulturellen und politischen Wurzeln. Das sind Auseinandersetzungen in städtischen Slums, wo es um die lokale Selbstregierung geht. Das sind Auseinandersetzungen um ökologische Zerstörungsprozesse. Das sind Auseinandersetzungen um die ökonomische Basis, um das eigene Land. All diese konkreten Auseinandersetzungen drehen sich in vielen, vielen Fällen auch ausdrücklich von ihren Protagonisten so formuliert um die Frage, wie kommen wir zu einem guten Leben? Das wird nicht ausdrücklich unter Bezug auf die formulierte Debatte des Buen Vivir formuliert, aber die Frage nach dem guten Leben wird formuliert. Und da die Verbindung herzustellen, diese real existierenden Kämpfe und die theoretische, intellektuelle Überlegung, wie das unter den Gesichtspunkten von Gleichheit, Freiheit und Selbstbestimmung, Gerechtigkeit zu systematisieren wäre, diese Fragestellung, die Antwort auf diese Frage ist diejenige, die darüber entscheidet, ob der Diskurs über das Buen Vivir eine Zukunft hat oder ob er ein Versuch war, wie wir andere Versuche gemacht haben, dem dann auch noch andere folgen werden.
Soweit das Interview von ATTAC-Mitglied Werner Retz über das lateinamerikanische Buen Vivir, geführt von Katrin Vogel und Michael Liebler von Radio Z Nürnberg. Dieses Gespräch fand letzten Donnerstag statt, bei einem Vortrag von Werner Retz im Rahmen der Nürnberger Lateinamerika-Woche.